Ich lese uns das Predigtwort. Das steht im 1. Mosebuch, Kapitel 3, die Verse 1 bis 24. Die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon. Rührt sie nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden euch die Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baume gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und sie flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach: Wo bist du? Er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zu der Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach dem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Manne sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich nähren dein Leben lang, Dornen und Disten soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor den Garten Eden die Cherubim mit den flammenden, blitzenden Schwertern zu bewachen, den Weg zum Baum des Lebens. Liebe Gemeinde, ihr Lieben, wachet und betet, sagt Jesus, dass ihr nicht in Versuchung fallet. Deshalb brauchen wir das Gebet. Und sonst unterliegen wir. Beten, das Gebet bildet einen Schutz, einen geistlichen Schutz, eine Mauer für mich, meine Familie und meine Gemeinde. Und zwar gegen den Neinsager. Der Neinsager, der will mich von Gott weg in den Abgrund ziehen. Und wenn man die Bibel so durchblättert, blättert und blättert, da findet man sehr viele Geschichten, vor allem aber Namen, die er hat. Ich lese uns mal einige vor. Er wird genannt Satan, Widersacher, Ankläger, Teufel und Diabolos, Beelzebub, Herr des Mistes, Gott der Fliegen, also recht seltsame Namen, Drache, Verkläger der Brüder, Mörder, Vater der Lüge, der Böse, der altböse Feind, Antichrist, Luzifer. Und hier in unserem Predigtwort wird er Schlange genannt. Die Schlange, was macht sie? Wir würden heute in unserem Sprachgebrauch sagen Mobbing. Mobbing gegen Gott. Mobbing ist ja die Methode, Vertrauen zu untergraben, bis es zusammenbricht. Sozusagen alles madig machen, aber nicht eine Sache oder eine Sachfrage, sondern Mobbing erkennt man daran, das geht immer gegen die Person. Und so beginnt das. Ja, sollte Gott wirklich gesagt haben. Und das ist der Versuch, den freigebigen Gott sozusagen in einen Geizigen zu verdrehen. Es wird erzählt, ein Baum war tabu. Ich stelle mir das vor, so ein kleines umzäuntes Fleckchen. Oder wenn jemand bei mir zu Gast ist, so mein Schlafzimmer oder mein Tagebuch, was da irgendwie im, sagt, ja, da geht man nicht ran. Als, ja. Ihr sollt nicht essen von dem Baum. Und jetzt sind das plötzlich alle Bäume. Da hört die Frau, aha, er hat also gesagt, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen. Und es scheint, dass man die Frau irgendwie unbeeindruckt. Sie sagt, na ja, also wir essen von allen Bäumen. Aber seltsamerweise hat sie das schon irgendwie verändert. Dem Ess nicht davon, so fügt sie noch hinzu, na ja, ich glaube, er hat auch gesagt, rührt sie nicht an, dass ihr nicht sterbet. So, und wenn man das Bibelwort liest, man versteht das, das ist ein Schutzgebot, esst nicht davon. Da wird eine Geschichte erzählt, dass Gott die Menschen das Glück bewahren wollte. Das wird erzählt. Seine träumende Unschuld. Wer unschuldig ist, ist glücklich. Das ist das Geheimnis des Glücks. Und Gott wollte nicht, dass die Menschen zu unglücklichen und verunglückten Göttern verkommen. Und jetzt durch die Verdrehung der Schlange ist im Grunde genommen von diesem wunderbaren Gebot, den Schutz und für das Glück, ist im Grunde genommen nur noch der Verbotscharakter übrig geblieben. Verboten. Gott gönnt euch das nicht. Gott gönnt euch diese wunderbaren Früchte nicht. Dahinter steht, Gott gönnt euch nämlich das Wissen nicht. Gott gönnt euch die Macht nicht. Vielleicht hat er sogar Angst vor euch, wenn ihr das alles wisst. Und damit ist erstmal das so weit vorangeschritten in der Geschichte vom großzügigen Schöpfer, der seine Gäste zum Festmahl lädt, der Garten Eden, alles gehört euch. Da ist dann plötzlich nicht mehr viel übrig geblieben. Und dann geht das die nächste Stufe los, da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, nächste Stufe Mobbing, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein Gott. Und wissen, was gut und böse ist. Es ist so, nur was ich noch nicht habe, das ist dann auch wirklich begehrenswert. Schon greift der Mensch wie hypnotisiert zu. Hier wird erzählt, der Mensch ist ein Überlisteter. Eine Stimme macht ihm weiß, dass es nicht ausreicht, Mensch zu sein, sondern unbedingt ein bisschen oder sogar wie Gott. Und dann, ja, was ereignet sich, als ihnen die Augen aufgehen? Wird uns berichtet, das ist ein Augenblick des Erschreckens, nicht des Triumphes. Zuerst seltsamerweise oder klarerweise entdecken sie ihre Nacktheit. Da sage ich dann noch was dazu, aber das meint nicht nur die körperliche Blöße, sondern ist hier viel tiefer gemeint. Der Mensch erkennt, wer und was er selber ist, und zwar ohne Gott. Er sieht sich ohne Gott plötzlich nur noch als Zufälliger, mitten in der Zufälligkeit und in der Vergänglichkeit. Da gibt es so Momente, da sieht man das, dann steht man entblößt und entsetzt da. Also Erfahrung von Ausgesetztheit und Nacktheit. Und das zieht sich auch durch die Bibel. So Menschen, die ihre Erfahrungen mit Gott und mit sich selber, mit ihrem Leben, Hiob sagt, nackt bin ich von meiner Mutter Leibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Nach dem Alltag hört man das oft, naja, das letzte Hemd hat keine Taschen, also das steht da dahinter. Es ist im Grunde genommen, wenn man es versucht auf den Punkt zu bringen, dieses Wort so der Blick in die eigene Bedeutungslosigkeit. Mensch ohne Gott, Mensch ohne Bedeutung. Und seitdem der diese Geschichte begleitet uns zeitlebens, die Urangst, es ist eine Urangst, keine Bedeutung zu haben, nicht viel wert zu sein. Bin ich wert? Und Wert erfahre ich ja nur in der Beziehung. Wert kann ich nicht einfach selber mir schöpfen. Ich bin was wert, sondern der Wert, der wird mir gegeben, und zwar in einer Beziehung. Und nun haben wir ja, bekommen wir in Beziehung ja Werte, Familie, Arbeit, Geld, Gesundheit, das sind alles wunderbare Werte, aber sie sind eben zeitlich. Und nur in der Beziehung mit Gott bekomme ich einen ewigen Wert. Und in dem Sinne, für mich ein sehr schöner Gedanke, in dem Sinne ist Glaube an Jesus Wertschöpfung. Es wird mir ein Wert geschenkt. Und wo kein Glaube ist, das sind nur zeitliche Werte, keine bleibenden. Und noch etwas geschieht. Ohne Gottesbeziehung oder mit einer zerbrochenen Gottesbeziehung sieht sich der Mensch selbst als letzte Instanz. Das heißt, seine eigene Lebenszeit wird dann auch für ihn die einzige und letzte Gelegenheit. Und dann muss vom irdischen Dasein alles erwartet werden. Und die Kehrseite davon, das ist die Angst, etwas zu versäumen. Wenn ich eben nur ein Leben habe, dann muss ich jetzt alles, was mir möglich ist, kriegen. Dann entsteht Verzweiflung. Dann wird der Kampf um die Gesundheit, die Gesundheitsreligion. Und alles wehrt sich gegen Anzeichen von Altern und Schwäche. Und alles, was mir geschenkt wurde an guten Gaben und Wert, das wird mit gigantischen Glückserwartungen überfrachtet. Denn das muss mir ja für mein Leben alles jetzt das geben. Die Ehe, die Familie, die Freizeit. Das ist gar nicht leistbar. Nicht für meinen Ehepartner, nicht für meine Kinder, nicht für meine Arbeitskollegen. In der Freizeit immer größere Kicks, immer mehr Events. Und wenn Menschen oder eine Gemeinschaft so lebt oder gar ein Volk, wenn die so leben und alles von der kurzen Lebenszeit haben wollen, dann kommt es zu einer kollektiven Überdrehtheit. Irgendwie hat man das Gefühl, alles ist überdreht. Und hinter der Überdrehtheit ist eine Leere und Erschöpfung. Das sehen wir ja auch, so viele Menschen so erschöpft, so leer. Und das ist der verzweifelte Zugriff aus dem Leben, alles herauszuholen. Aber das ist wie Wasser, was durch die Finger zerrinnt. Das ist vergeblich. Der Mensch, der jetzt nur mit sich selber rechnet und der selber nur der Kämpfer für sein eigenes Glück ist, der findet nicht, was er sucht. Und dieses erste wörtliche Gespräch in der Bibel erzählt uns praktisch davon, von diesem, das selbstverständliche Vertrauen zu Gott ist weg. Das wird erzählt. Und nun hat das Versteckspiel begonnen. Also, 1. Mose 3 wird erzählt von der Geburtsstunde des schlechten Gewissens. Das wird jetzt berichtet, nämlich als sie Gott zur Rede stellt, beginnt das Spiel, wir nennen es Schwarzer Peter. Schuld, Verantwortlichkeit wird weitergeschoben. Schuldig kann ja nur werden, wer verantwortlich ist. Kinder sind nicht schuldig, weil sie keine Verantwortung haben. Das heißt nicht, dass sie keine Gnade von Gott bräuchten. Aber schuldig sind die, die Verantwortung tragen. Und jetzt das Spiel. Der Mann schiebt das auf die Frau und sogar auf Gott. Er sagt, die Frau, die du mir übrigens gegeben hast, also du hast mir die Frau gegeben, die mir das eingebrockt hat. Du, die, mir. Wenn das nicht passiert wäre, Gott, wäre das andere auch nicht passiert. Hätte ich sie nicht gehabt, naja. So, und der Mann, so, und dann die, sagt Gott, und du, Frau, schiebt's auf die Schlange. Also die Geschichte wird erzählt, jeder sich selbst der Nächste und dadurch auch des anderen Feind geworden. Und jeder sucht sozusagen einen Sicherheitsabstand, und zwar zwischen sich und der Tat. Weg damit. Und wir können das ja mal durchspielen. Was geschehen wäre, hätte Adam gesagt, Herr, verschone meine Frau, bitte. Ich liebe sie. Ich bin schuld. Ich hatte die Verantwortung. Ich bin der Mann. Ich hätte meiner Frau sagen, leg das zurück. Hört nicht uns. Tut er nicht. Geschieht nicht. Nicht mal der Gedanke kommt auf. Und da ist das Paradies verspielt. Und da wird uns erzählt, der Mensch ohne Gott ist ein Obdachloser. Er hat kein Zuhause, kein Ziel, keine Heimat. Und er ist auf dieser Erde nur noch Gast. Und weil das so ist, erleben wir den Zwiespalt des Lebens. Wir sehen uns in dieser Spannung zwischen Licht und Schatten, Liebe und Schuld, Glück und Leid. Und wir strengen uns an und machen immer die Erfahrung, das Böse lässt sich überhaupt nicht mit gutem Willen aus der Welt schaffen. Das kann nur Gott selber tun. Und es wird sogar erzählt, dass auch Gott einen Sicherheitsabstand sucht. Er sagt, das war mir jetzt zu viel. Und den Menschen setzt er vor die Tür. Er verflucht ihn nicht, wie er das mit der Schlange und dem Acker tut. Das ist auch ein bisschen rätselhaft, dass er den Acker verflucht, des Menschen willen. Ja. Aber er setzt hinter seinen Richterspruch eine frohe Botschaft. Die kommt auch dazu. Ein von der Frau geborener wird die Gemeinschaft mit Gott wiederherstellen und der Schlange den Kopf zertreten. Das ist ja auch der Wochenspruch für diese Woche, wenn die Passionszeit beginnt. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Da blicken wir durch diese Prophezeiung schon auf Jesus im 1. Mosebuch. Und Jesus hat das nicht wie Adam und Eva gemacht, der andere ist schuld. Da wird uns das Umgekehrte berichtet. Christus hat alle Schuld, alles, was uns vom Paradies, der ewigen Gemeinschaft mit Gott trennen könnte, hat er auf sich genommen. Ich liebe sie. Ich nehme das jetzt auf mich. Und da wird uns im Evangelium dann berichtet, dass Jesus durch die Hingabe am Kreuz alles auf sich genommen hat. Und wir erinnern uns nochmal, was er auf sich genommen hat. Im 1. Mose wird erzählt, was dem Menschen passiert ist. Da ist eine Schuld geschehen. Der Mensch hat die Heiligkeit und das Gebot Gottes übertreten. Also wiegt das Kreuz die Schuld auf. Der Mensch ist in die Fänge falscher Scham geraten. Er hat sich geschämt. Und das ist bis heute so. Was die Nachbarn sagen, ja, man, Scham. Und Scham, nicht nur Schuld, ist eine Kette Satans, dass er den Menschen zur Schuld verleitet und ihn dann anklagt, sondern auch Scham, dass man sich schämt, schämt, schämt. Das hat nichts mit der guten Scham zu tun, dass man sein Intimleben schützt, seine Familie schützt, seine Geheimnisse schützt, sondern dass man sich für wertlos erachtet und sich schämt für sein Leben, minderwertig fühlt. Und auch diese Scham liegt am Kreuz. Und die Angst, das ist die dritte Kette. Sie verstecken sich vor Gott. Vor Gott verstecken sie sich aus Angst. Sie haben Angst vor Gott. Und auch das wird am Kreuz abgelegt. Und aus Schuld macht Jesus Heilung und Vergebung. Also persönliche Beziehung mit Gott wird heil. Und aus Scham wird Ehre. Wer Jesus unterm Kreuz hat, der muss sich nicht mehr schämen, sondern der wird mit Gott, wird mit Ehre ausgestattet. Das Bild dafür ist die Krone des ewigen Lebens. Wer eine Krone bekommt, der ist Prinz, König, der ist ein Fürst, der hat volle Ehre. Wir bekommen die Krone des ewigen Lebens. Im Psalm 34 und in anderen Stellen wird viel darüber berichtet, wie Gott die falsche Scham überwindet. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Wie wunderbar, frei von falscher Scham vor Gott, gewürdigt als Fürst, als Kind, ausgestattet mit einer Krone. Und dann die Angst, dass man Angst hat vom Leben und vor Gott und vor sich und allem und Angst und immer Angst. Die Angst hat eine unglaubliche Dynamik. Wenn Menschen so richtig in Angst sind vor sich und wenn das rauskommt und vor Gott und wie das werden soll, macht krank und ist auch eine Kette des Satans. Das heißt, man kann da nicht zu Gott so richtig kommen, weil immer die Angst. Das ist vom Kreuz abgetan. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, das ist eine Realität. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In dem Sinne nennen wir eben dann Jesus unseren Heiland, unseren Erlöser, unseren Retter. Ich finde das für mich persönlich in der Seelsorge, auch für jeden, der Jesus hat, gut, dass Jesus uns ein Siegel gegeben hat. Und das Siegel dient dazu, dass wenn man sehr angegriffen wird, kann verschiedenartig sein, dass man sehr verunsichert wird im Leben, im Glauben und so. Und mit der Verunsicherung geht dann eine Verunsicherung in der Zugehörigkeit zu Jesus einher, dass man auf dieses Siegel blickt. Und das Siegel, was uns aufgedrückt wird, ist die heilige Taufe. Bin getauft auf den Namen Gottes. Und egal, wie ich bin, Jesus nimmt nie sein Wort zurück, nie. Und damit ich etwas habe, wenn ich in der dunkelsten Verzweiflung bin, worauf ich mich stellen kann, ich bin getauft. Wenn wir verunsichert sind und sagen, ich bin getauft und ich möchte mit uns am Schluss das Taufgelöbnis, das stammt aus der ersten Kirche, die ersten Christen haben das schon gebetet, wenn die Taufbewerber kamen. Das erste, sie wurden gefragt, ja, ich will mit Jesus gehen, ich will ihm nachfolgen. Und dann wurde gesagt, dann sprich das Taufgelöbnis. Ich lese es uns mal vor und dann spreche ich es als Gebet. Ich entsage dem Teufel und allen seinen Werken und allen seinen Wesen und übergebe mich dir, du dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, im Glauben und Gehorsam dir treu zu sein, für Zeit und Ewigkeit. Dann wurden sie getauft. Jetzt bete ich das mit uns. Und wer mitbeten will, kann im Stillen dazu Ja und Amen sagen. Ich entsage dem Teufel und allen seinen Werken und allem seinen Wesen und übergebe mich dir, du dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, im Glauben und Gehorsam dir treu zu sein, für Zeit und Ewigkeit. Amen.